Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber im Kastl sitzt mal wieder Stefan Becker-Adelmann.
Hallo, Servus. Alex Stegisch.
Ich begrüße dich zum neuen Premier League Report.
Ich bin mir noch nicht sicher, in welcher Art und Weise ich dir entgegenwinken soll, ob ich das klassische Winken machen soll, ob ich eher so ein royales Winken soll. Auf jeden Fall freut es mich, dich zu sehen,
so, meine Es ist nicht so Locke. Wichtig, ich habe im anderen Tab YouTube offen, also du kannst da eigentlich rum. Es ist nicht so, das war aus dem Multitasking hast du mal. Ich tue nebenbei schon ein bisschen recherchieren für die nächste Folge.
Fangen wir mal an, für die vergangene Folge zu recherchieren.
Ja, hast vielleicht recht, ja.
Alex Stegisch, wie geht's dir und deinen Locken?
Du, mir geht's ausgesprochen gut, bin gut erholt. Ich genieße es, dass man schon langsam mit kurzärmeligen Leiberl draußen herumgehen kann. Da weiß ich, es ist der Sommer ist nicht mehr weit. Ich bin ja Freund des Sommers im Gegensatz zu dir. Was sind das für Gesten, hast du mir gerade?
Nein, wirklich gar nicht. Du nicht so viel hineininterpretieren in mein Verhalten. Ich habe nur meine Augenbrauen gestrichen.
Ja, aber mit dem Mittelfinger, oder?
Also, das war natürlich unabsichtlich. Das war wirklich unabsichtlich.
Das Augenbrauenstreichen hätte mich noch gar nicht irritiert. Na gut. Das
war unabsichtlich.
Ja, also das Wetter ist toll. Aktuell ist ja auch so, dass die AA-Finalpartie nach der nächsten ist. Das entscheiden sich ja neben der Premier League auch andere Ligen. Es gibt Cup-Finals, es gibt Champions League, es gibt internationale andere Bewerbe. Es ist ja Wahnsinn eigentlich.
Crunch-Time,
also ich habe mir mein Fußball- oder meinen privaten Kalender angeschaut, die Fußballtermine, die ich wahrnehmen mag, eintragen und bin draufgekommen, okay, könnte sein, dass meine Frau und meine 17 Kinder da das ein oder andere Problem damit haben.
Aber wir werden schon grüßen. Und jährlich grüßt das Murmeltier.
Aber man muss das wirklich als Crunch-Time sehen, weil wir haben ja dann sommertechnisch dann eh mal wieder ein Loch. Also außer wir verfolgen die Club-WM natürlich, das wissen wir noch nicht. Aber ansonsten ist ja dann auch für uns einmal wohlverdiente Pause. Heute soll es aber um das letzte Premier League-Wochenende gehen und allen voran natürlich der Partie Liverpool gegen Tottenham Hotspur. Da ist ja ein bisschen was passiert. Nicht nur, dass das Spiel sehr ereignisreich war, sondern also letztlich dann schon das meisterschaftsentscheidende Spiel gewesen.
Nein, ich meine, es hat ja quasi jeder nur darauf gewartet, zumindest seit ein paar Monaten, wann ist der Moment, wenn sich Liverpool zum Meister krönt. Das Schöne war, dass selbst so angesagte Feiern dann richtig stimmig sein können. Es ist ja nicht so, dass man nur quasi, wenn es überraschend kommt, richtig schön feiern kann. Auch eine angesagte Feier kann was richtig, richtig Schönes sein. Und gestern sind sehr, sehr viele sehr, sehr coole Bilder produziert worden, muss ich wirklich sagen. Also wir nehmen heute Montag auf, ja. Am Sonntag ist eben die Partie gewesen und es waren sehr, sehr viele coole sportliche Bilder, aber sehr, sehr viele emotionale Bilder und die Stimmung war geil. Also ich muss wirklich sagen, wir beide haben ja am Sonntag auch ein äußerst emotionales Spiel in Graz genossen. Das zwar
für mich war das nicht so emotional. Ist ja recht. Locker
abgegangen. Echt gesittet abgegangen, aber ich muss schon sagen, es war schon sehr viel Emotionalität in diesem Sonntag drin. Zuerst in Graz und dann noch, da schaut man sich noch das Spiel im Real Life an und denkt man sich, wow, Fußball ist offensichtlich für Leute doch nicht nur das Banalste, was es gibt. Also offensichtlich, warum auch immer, die Leute haben echt eine Freude mit diesem Fußball.
Oder, ich meine, fairerweise muss ich dazu sagen, das behaupten nur Nicht-Fußballfans, dass das was Banales ist. Stimmt, ich kenne ganz wenig Fußballfans, die sagen, das ist total banal. Gut, aber schauen wir uns mal.
Aber ich finde, um nur kurz bei dem Punkt zu bleiben, mir kommt vor, das letzte Wochenende hat mir schon nochmal gezeigt, warum Menschen verrückt sind wegen dem Sport und für diesen Sport und wegen diesem Sport.
Also den alten Song, Fußball ist immer noch wichtig, da sagst du Hackel drunter, das stimmt auf alle Fälle.
Zumindest, wenn ich mir so durch das Liebenauer Rund geschaut hat oder vor dem Fernseher durch das Liverpooler Rund an der Anfield Road, ist das nicht allen ganz egal gewesen, was da auf der Wiesn passiert ist.
Ja, also nachdem wir ja gesagt haben, Premier League Report, werden wir jetzt aber mehr über das Spiel in England reden. Das ist ja 5-1 für Liverpool ausgegangen, damit wir das einmal gesagt haben fürs Protokoll. Aber grundsätzlich hat es ja ganz am Anfang so ausgeschaut, als ob deine Spurs da ein bisschen den Spielverderber machen wollen. Die sind relativ früh in Führung gegangen und das durchaus durch ein schönes Tor, oder?
Ja, es war halt ein vernünftig schöner Corner. Aber wie soll ich sagen, Selbst in den wildesten Träumen hat man sich als Spurs-Fan nicht gedacht, dass man da irgendwie der Partypooper wird jetzt da in Liverpool. Also, wie ich das Spiel mir dann angeschaut habe und ich habe es tatsächlich geschafft, während der Partie davor nichts mitzukriegen von der Liverpool gegen Spurs-Partie. Das heißt, ich habe mir das wirklich frisch angeschaut. Ich habe in dem Moment mir schon gedacht, nein, das wird nichts werden. Also, und das war dann auch so. Ich glaube, 10 Minuten später ist dann das Ding wieder zurechtgerückt gewesen. Also Solanke hat das 1-0 erzielt und dann ist es eigentlich relativ zack gegangen, muss ich sagen. Und Anfield Road hat gebebt und von dort weg war es eigentlich, also diese 5-10 Minuten, wo man geglaubt hat, okay, was ist das da jetzt da gerade? Von dort weg war es dann eigentlich ab der 20. Minute nur mehr eine große Party, würde ich sagen.
Man muss schon sagen, Liverpool hat das Tor gekriegt und haben so getan, als ob jetzt gerade nichts passiert wäre, sondern als ob sie eine ganz normale Partie ankicken würden. Und es ist ja dann doch recht schnell gegangen, dass sie in das Spiel so richtig eingefunden haben. Was waren so die Spieler für die, wo du gesagt hast, boah, die haben in dem Spiel mal wieder wirklich so richtig gezeigt, warum Liverpool aktuell tut sein, was sie sind.
Also wir sind ja Meister der falschen Prognosen. Das haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren.
Ja.
Und ich im Besonderen glaube, ich habe kaum noch irgendeine richtige Prognose im Fußball aufgestellt. Wo ich aber zumindest glaube, dass ich mit einer Prognose in die richtige Richtung gegangen bin vor der Saison, war, dass ich gesagt habe, ich glaube, Dominik Szoboszlai wird endgültig in die Weltspitze vorstoßen. Und aus meiner Sicht hat er das mittlerweile gemacht. Mhm. Also dieses umgebaute Liverpool-Mittelfeld ist für mich ganz großartig durch die Saison gekommen. Und er war für mich einfach, er ist sinnbildlich für mich einfach eine riesen Erfolgsgeschichte in dieser Liverpool-Saison gewesen. Und natürlich die offensichtliche Wahl fällt natürlich auf Mo Salah, weil er hat vom ersten Spieltag bis jetzt, bis zum 34. Spieltag vollends überzeugt. Ich habe mir die Statistiken angeschaut. Er hat jedes einzelne Spiel gestartet in dieser Premier League Saison und halt aktuell bei 46 Scorerpunkten in 34 Spielen, was absolut absurd ist. Und dass er natürlich dann auch noch ein Tor dazu beigesteuert hat, war natürlich dann auch noch dementsprechend schöne Geschichte, kurz nachdem er erst seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat.
Ja.
Und die ganze Liverpooler Premier League Saison war gefühlt eine Wohlfühlsaison. Also ich habe jetzt, muss ich auch sagen, nicht jedes Spiel gesehen, aber es war schon insgesamt ein absolutes, von vorne bis hinten eine sehr, sehr runde Geschichte, muss ich sagen.
Ja, also was du schon angesprochen hast, das Mittelfeld ist auf jeden Fall das besondere Herzstück aus meiner Sicht in der aktuellen Saison, dass als Szoboszlai gut sein kann, das hast du schon prognostiziert, kann ich mich auch daran erinnern, das hat sich ein bisschen angekündigt, war so 50-50, dass der McAllister Transfer wahrscheinlich relativ gut sein wird, das war klar, weil es natürlich oft so ist, dass gestandene Premier League Spieler gleich mehr unterstützen können. Der große Sensationstransfer der große Unbekannte, der dann letztlich aufgegangen ist aber für mich der Grafenberg.
Absolut, absolut.
Also ich habe so viele Spiele von dem gesehen, weil ich halt für Bayern-Spieler und so gesehen habe, ich hätte mir nie gedacht, dass der nochmal so auferstehen kann. Also
ich meine, er ist extrem jung, das darf man nicht vergessen.
Ja,
natürlich verläuft die Karriere von einem ganz jungen Spieler nicht immer linear, dass es bergauf geht. Hin und wieder gibt es halt einmal Phasen, wo es halt beim Spieler nicht so gut läuft. Und das war halt in seinem Fall wirklich die Zeit in München. Und ich habe tatsächlich Grafenberg ein bisschen bei Ajax verfolgt. Und ich habe den in der Champions League damals gesehen, wie er gespielt hat. Und das war zu dem Zeitpunkt war er 18, glaube ich. Und das war eine unfassbare Präsenz von dem Typen auf dem Feld. Und deswegen habe ich mir gedacht, Wahnsinn, die Bayern haben sie den Typen gesichert. Habe ich mir gedacht, der wird für die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre einfach mal das Bayern-Mittelfeld stabilisieren. Und dabei ist das gar nicht aufgegangen, der ganze Grafenberg-Deal, wo man sich denkt, okay, eigentlich deutsche Bundesliga sogar weniger kompetitiv, als es die Premier League ist, da wird er sicher gute Rolle spielen. Nein, er hat müssen in die nochmal kompetitivere Liga gehen, in die Premier League, um dort dann wirklich so richtig sein Potenzial auszuschöpfen.
Ja, ich finde, man sieht es da auch richtig gut, dass so Gefühl und Meinung, die man hat am Transfermarkt, absolut nichts wert ist, im Vergleich zu dem, was halt Scouts machen und was dann tatsächlich passiert, weil mein Liverpool ist ja förmlich verschmäht worden, wie sie sich den geholt haben und gemeint haben, was soll der dort machen, soll der dort Wasser dran gehen, soll der dort U21 verstärken, hätte ja auch noch spielen dürfen, was soll das sein? Und letztlich hat halt irgendwer, ich meine, der Club hat ihn dorthin geholt, aber ich schätze mal, irgendwelche Scouts werden diesbezüglich auch ganz gut beraten haben, die haben halt einfach gesehen, da ist Potenzial da, das halt in Bayern nicht aufgeht und oftmals ist es dann halt so, dass so ein Tapetenwechsel viel ausmacht. Natürlich gerade bei so einem, der keine Ahnung, wie er zu Liverpool gegangen ist, war er, glaube ich, noch 20. Das ist ja immer noch kein Alter, ne? Das ist ja eher Wahnsinn. Ja.
Und es ist für mich eine absolute Meisterleistung im Kaderumbau gewesen. Das muss ich wirklich sagen. Also das ist ja noch unter keinen von diesen Spielern hat einen Slot geholt. Der hat alle nur der Jürgen Klopp geholt. Und das ist für mich wirklich eine Meisterleistung gewesen. Dieses Mittelfeld, wo man sagt, vor ein paar Jahren war es ja diese Dreierketten mit Fabinho, Thiago Alcantara oder Oxlade-Chamberlain, oder Wijnaldum, das haben sie einfach ohne einen großen Streuverlust, ohne einen großen Qualitätsverlust einfach umgebaut und haben jetzt ein mega Mittelfeld hingestellt an wirklich hungrigen Spielern. Und ja. Ich glaube, wir haben ja in einer vergangenen Episode schon über die Wachstums- oder Lernkurve von Jürgen Klopp gesprochen und das war sicher der große, große Beitrag, den Jürgen Klopp ja auch geleistet hat, diese Mannschaft dem so hinzustellen.
Auf das kommen wir dann eh später noch auf jeden Fall zu sprechen. Davor würde mich aber jetzt noch interessieren, was du von deinen Spurs haltest. Die sind ja, wie soll man sagen?
Es ist eine katastrophale Saison.
In der Premier League sind sie gut ausgerostet, absteigen tun sie nicht mehr, so viel steht fest. Sie können tatsächlich noch einen internationalen Titel holen. Ich habe natürlich sehr wenig Spurs-Spiele gesehen grundsätzlich, aber was mir halt besonders ins Auge gestochen hat, war, ich kann mich nicht erinnern, dass die Anzahl Abwehr zweimal gleich zusammengespielt hat, oder? Also Verletzungen waren natürlich schon ein sehr großes Thema. Aber ist das eine verdiente Ausrede oder?
Nein, es deckt natürlich nur einen Teil der ganzen Erklärung ab, weil ein Teil ist, dass auch mit der vollen Einser-Panier trotzdem die Leistungen sehr, sehr schwanken unter Anspruch-Dekoglu. Also das heißt, selbst wenn es der mit der besten Mannschaft 4 Spiele hintereinander spielt, hast du mitunter grandiose Partien und mitunter dann einfach wirklich inferiore Partien. Was definitiv eine Rolle spielt, ist natürlich diese vielen Verletzungen, weil zwischendurch ist einfach einmal die gesamte Kette von Odogi, Romero, Van de Ven und Pedro Porro ausgefallen gewesen und dann haben wirklich alle, die ich spiele, die noch einigermaßen spielen auskennen. Und für mich ist immer, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich Ben Davies spielen sehe, und der immer noch seine Rolle erfüllt und das passt auch, aber das ist für mich ein Zeichen, dass du ganz, oder dass die Personaldecke nicht sehr dick ist, muss man wirklich sagen. Also ja. Das, und es ist für mich, ich lasse zwar selten diese Kader ausrennen, immer so gelten, aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, hat sicher seinen Teil dazu beigetragen. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, und ich habe die Tabelle vor mir, vor denen sind halt, also das sind sehr, sehr viele vor den Spurs, muss man sagen, die machen halt alle einen unfassbar guten Job, weil selbst wenn du schaust, okay, gut, jetzt hast du mal Everton und United, die direkt vor Tottenham sind, sagst du, okay, United krebst genauso herum irgendwie und Everton macht krebsen seit ein paar Jahren herum. Aber dann kommen schon die Teams, wo man eigentlich glaubt, die haben eine richtig gute Saison abgeliefert, wenn du die Wolverhampton anschaust, wenn du dir Crystal Palace anschaust. Oliver Glasner wird von vielen gefeiert für den super Job, den er macht und ist nur in Anführungszeichen Zwölfter. Also diese Liga ist mittlerweile so unfassbar ausgeglichen.
Ja.
Wenn man jetzt vielleicht mal den Platz 1 wegschneidet in der Saison, ist das eine wahnsinnig ausgeglichene Liga. Und da kannst du dir es einfach nicht leisten, über Saison hinweg nicht konstant Fußball zu spielen.
Und was man sich schon fragen darf natürlich ist, Spurs haben ja nach außen hin den Anspruch, eines der ganz großen Teams zu sein, was sie ja im Sinne von Vereinsgröße und so weiter ja auch sind. Das heißt, sie sind halt in dem Boot gefangen, in dem United da drinnen ist. Es hilft jetzt nicht so sehr, sie mit dem unter Anführungszeichen sehr guten Crystal Palace zu vergleichen. Man muss halt weiter nach oben schauen in Wirklichkeit, oder?
Das Einzige, wo Spurs nach oben schauen müssen, ist natürlich im sportlichen Bereich. Und du bist halt in erster Linie eine Fußballmannschaft, die was gewinnen will. In allen anderen Bereichen sind sie ganz vorn dabei.
Eben, ja.
Also, und es ist jetzt dann der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, und ich habe das Vergnügen gehabt, vor ein paar Wochen bei Tottenham vor Ort zu sein, also sowohl im Stadion als auch im Trainingszentrum. Und ich habe dann mit offensichtlich, so ist er mir vorgestellt worden, der längst dienende Spurs-Mitarbeiter gesprochen. Okay. Der irgendwie offensichtlich seit 48 Jahren für die Spurs arbeitet. Der ist, glaube ich, mittlerweile irgendwie Mitte 70 oder was auch immer und die absolute Legende am Verein und am Trainingszentrum. Und ich war halt ein bisschen so mit einem geratscht und er sagt halt, ja, also er hat so gezeigt auf diesen das war ein unfassbar imposanter Eingangsbereich, aber nur für die Akademie. Wir reden noch nicht von der ersten Mannschaft. Und er sagt halt, ja, die Trainingsbedingungen sind halt großartig, die wir da haben, aber es hilft halt auch nichts, dass wir halt nichts gewinnen so in der Art. Also das ist, wir haben halt nur einen viel, viel schöneren Platz, um keine Pokale auszustellen so in der Art. Und also ich frage mich, was passieren muss, um diese, mittlerweile hast du schon fast ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht von Fluch sprechen, aber so ein bisschen dieses Label hast du schon lange drauf, dass halt nichts geht nach oben. Und da wäre halt vielleicht die Europa League heuer ein dankenswerter Ausgleich, sagen wir mal, zu dieser.
Ja, zumal sie ja dazu führen wird, dass sie in der Champions League spielen werden nächstes Jahr.
Ja, aber ich glaube, als Spurs, ja, natürlich, Champions League wäre cool, aber ganz ehrlich, du hast mitunter da nichts zu suchen, so wie du auftrittst. Natürlich ist das Schielen Richtung Champions League, nur wenn du so spielst wie in dieser Saison, bist du halt dann auf Platz 29, 31, 32 oder was auch immer unterwegs, wenn du die Konstanz einbringst.
Ja, aber so 10 Punkte in der Champions League ist trotzdem alles in allem fürs Götterschl nicht schlecht.
Es natürlich, ist aber Götterschl ist nicht das Problem. Die Spurs sind das mit Abstand profitabelste Fußballclub in UK drüben. Die haben vom Gehaltsbudget spielen die ungefähr bei der Hälfte von Arsenal, machen aber einen Umsatz ungefähr wie die restlichen da ganz vorne dabei. Das heißt, die sind ein wahnsinnig profitabler Fußballclub, aber sie gewinnen halt nichts. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, aus Spurs-Sicht herzugehen und zu sagen, okay, ja, und qualifizieren wir uns dann über das fürs. Nein, schaut's einfach, dass ein fucking Finale gewinnt irgendwo oder was auch immer. und legt so als eine, um jetzt da, keine Ahnung, um wirklich in der Europa League wirklich ins Finale zu kommen, nach Bilbao zu reisen und dann einfach im besten Fall, weil was die Spurs natürlich können, ist, in 90 Minuten können sie dann schon auch jeden schlagen. Man traut ihnen zwar nicht zu, weil sie verstecken sehr, sehr gut diese Fähigkeiten, aber sie haben sie grundsätzlich im Tank, diese Partien zu gewinnen. Aber ja. Ich bin gespannt. Und ich glaube tatsächlich, dass die Spurs schlecht darin beraten sind, immer nur quasi zu schauen, okay, und ja, und das müssen wir erreichen, damit dann nächster Schritt. Nein, im Hier und Jetzt bleiben. Ganz ehrlich, du spielst gegen Bodo Glimt. Wenn du gegen Bodo Glimt nicht weiterkommst ins Finale, dann hast du es in keiner Weise verdient, irgendeinen Titel zu gewinnen. Ja. Mit allem Respekt zu Bodo Glimt. Und dann wartet im Finale entweder United. Das ist quasi oder Bilbao. Natürlich, Bilbao ist sicher nicht leicht zum Spielen.
Ja.
Aber ja, du kannst halt keine Ausreden werden lassen.
Zumal es ja immer heißt, im Fußball ist alles möglich, vor allem in 90 Minuten.
Ja, und ich glaube vor allem, dass es der einzige Grund ist, warum Ange Postecoglou halt noch immer dort ist. Weil die alle sich im Verein so denken, vielleicht hat er doch recht, dass in jeder zweiten Saison was gewinnt. Und wir können den jetzt nicht ausschmeißen, obwohl die Premier League Performance eigentlich schon lange dafür spricht.
Wobei das ja unglaubliches Spurs-Fing wäre, kurz vorm Finale einen Trainer zu entlassen. Aber das ist eine eigene Geschichte. Zum Trainer würde ich jetzt aber eh gerade kommen, von dem her passt das ganz gut. Ich bin ja großer Ange Postecoglou-Fan. Aber wenn er natürlich grundsätzlich ein bisschen in das eine fällt, was ich gerne als One-Trick-Ponys betitel, man sieht, wenn die Mannschaft, die er natürlich nach wie vor nur zum gewissen sehr, sehr kleinen Teil selber zusammengestellt hat, das ist ja Wahnsinn eigentlich, wie viele Spieler da länger schon im Kader sind, als der Postecoglou da ist. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich aus meiner Sicht für das, dass er auch schon ein paar Saisonen jetzt dabei ist. Muss man sagen, ich finde ihn cool, ich finde ihn in Interviews extrem souverän und ich glaube, das Letzte, was die Spurs jetzt brauchen, ist schon wieder Trainerwechsel. Aber wie siehst du das?
Ich könnte mir Oliver Glasner extrem gut vorstellen,
ja.
als Spurs-Coach. Ich halte ihn einfach für einen wirklich guten Trainer. Und was du halt Postecoglou halt siehst, also du hast in den letzten Jahren wenig kommunikative Trainer gehabt mitunter. Du hast Mourinho gehabt, der halt seine Mourinho-Sachen macht.
Conte, doing Conte things, ja.
Ja, und du hast Nuno Espirito Santo gehabt, der kaum was geredet hat. Aber sie dürften alle nicht so schlecht sein, weil Conte
ist überall anders besser.
Conte ist drauf und dran, die Serie A zu gewinnen mit Napoli. Nuno Espirito Santo spielt eine super Saison mit Nottingham, auch wenn sie jetzt gerade mit Forest ein bisschen einbrechen, aber trotzdem, sie sind immer noch, glaube ich, Sechster oder irgendwas in der Tabelle.
Ja.
Aber Postecoglou hat halt bei den Spurs angeheuert und was die Spurs halt immer wieder machen, ist jemanden, also es ist Liebe auf den ersten Blick und dann wird man relativ schnell blind. vor Liebe. Also das war dann halt so, was der, dann war, hat er diese unfassbar gute Startphase gehabt. Ich glaube, da haben sie erst den ersten, in der letzten Saison 23, 24, ich glaube, aus den ersten 10 Partien irgendwie 8 gewonnen, warst noch 10 Runden Tabellenführer in der Premier League. Plus, was du hast richtig, richtig, richtig schönen Fußball gespielt. Das ist alles aufgegangen. Du hast einen Trainer da gehabt, der, wo du gesagt hast, wow, der sagt echt coole Sachen und das ist ein sehr approachable, wie es so schön im Englischen heißt, nicht? Und was die Spurs-Fans, wir Spurs-Fans sind dann gleich blauäugig und komplett verliebt und sagen, okay, um Gottes Willen, er ist endlich da, der uns mit seinem lustigen australischen Akzent zur ruhmreichen Zukunft führen wird. Gut, halbes Jahr später sagt er zwar noch immer gute Sachen in den Interviews, aber die Ergebnisse sind halt komplett einbrochen. Mhm. Und in dieser Saison ist es halt von Anfang an nicht smooth gelaufen. Und das ist halt, es ist ein bisschen eine Saison, wo du als Spurs-Fan auf die Tabelle schaust und denkst, boah, wann ist denn vorbei? Wirklich, es ist ein bisschen so, aber wie viel sind denn noch hinten? Okay, gut, die letzten drei sind wirklich viel, viel schwächer als alle anderen. Das ist, da passiert nicht mehr viel. Aber du bist ehrlich so bei dem Punkt, es ist wenig Begeisterung da, muss ich sagen.
Ja, ich meine, ich kenne das noch gut genug aus den vergangenen Jahren Arsenal-Zeiten, die da am Platz 8 herumgekrebst sind. Da war es dann auch, obwohl es weiter vorne war, immer so das, was ich gedacht hat. Es kann jetzt dann schon aus sein, es wäre cool, wenn da wieder auf Null gezogen wird und man wieder eine neue Chance hat. Ich habe eine letzte Frage zu den Spurs noch für dich. Der Kader ist verletzungsbedingt natürlich in einer schlechten Situation gewesen. Es ist aber auch die Anzahl Panier wahrscheinlich immer noch sehr, sehr dünn zumindest. Also die erste Elf ist eh gut, aber wenn man dann halt so die bekannten 13, 14, 15 Spieler, die man so braucht, hernimmt, da fällt schon noch einiges, weswegen der Trainer vielleicht auch ein bisschen von der Schuld freigesprochen werden kann, dann gibt's halt nur mehr eigentlich die Führungsetage oben drüber. Wie zufrieden bist du denn mit der? Hast du das Gefühl, dass man auf so einen Hurricane-Abgang zum Beispiel gut reagiert hat oder zumindest okay reagiert hat?
Okay reagiert hat. Hurricane ist und einer der allerbesten Stürmer auf der Welt. Das sagt er Woche für Woche im Grunde. Und natürlich hast du den in der Qualität so nicht ersetzen können. Aber du musst sagen, ja, Spurs haben mit ihm nichts gewonnen, also insofern ist es nicht schlechter geworden.
Die Tabellenplatzierung ist natürlich schlechter geworden,
aber ich glaube nicht, dass Harry Kane allein, der ja mitunter auch verletzungsanfällig ist und die älter wird, auch nicht weniger verletzungsanfällig ist, dass der einen großen Unterschied gemacht hat. Es fehlt mir ganz einfach, also für mich das Strategischste, also ich finde, den Abgang von Harry Kane, den hat man insofern ersetzt, weil man sagt, okay, man hat ein Kollektiv an vernünftigen Offensivkräften, die, wenn's für die Spurs läuft, den man schon ersetzen kann. Das Einzige, was halt für mich ist, man hat nie Moussa Dembélé ersetzen können. Also das ist für mich ganz ein wesentlicher Punkt. Das ist doch schon einige Jahre her und wir haben nie mehr diese Präsenz im Mittelfeld zusammenbracht, wie damals mit Moussa Dembélé. Und das fällt mir ganz einfach. Du hast nie diese Verlässlichkeit im Mittelfeld gehabt, dass du sagst, okay, das ist meine Stammformation. Das hast du nicht, weil du hast einen Bentancur, der entweder gesperrt ist, weil ihn Sonny beleidigt oder er ist verletzt oder was auch immer. Dann hast du den Lukas Berg, weil der sicher ein Riesentalent ist. Gibt's, also der ist richtig, der macht richtig, richtig gute Sachen, aber der ist ja da als 18, 19 Jahre alt. Mhm. Und dann hast du so viele, die eigentlich eher zweite Garde sind, wie Matessar oder Yves Bissouma, Archie Gray, der nicht wirklich den, also es fehlt der Halt im Mittelfeld. Und was halt die Spurs waren halt dann, wenn du den Halt im Mittelfeld nicht hast, hinten halt komplett Wildwuchs war, das führt halt dann zu Chaos. Das heißt, es fehlt komplett der stabilisierende Faktor im Mittelfeld. Und den haben sie seit Jahren nicht mehr. Nicht mehr ersetzen können. Und Dembélé ist jetzt da doch schon lang her.
Ja, gut. Genug von den Spurs. Die Leute warten alle da draußen, dass wir endlich über den amtierenden Meister noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Das war schon eine Bilderbuchsaison für Liverpool, muss man sagen. Also ich habe mir lange überlegt, was ich heute sagen will, weil Spieler wie der Mo Salah stechen, außer es gibt einen neuen Trainer, der gut funktionieren hätte können, hat gut funktioniert, hätte auch schlecht funktionieren können, auch schlecht der zumindest. Dieser sanfte Kaderumbruch, was das du schon vorher genannt hast, vom Klopp, der halt wirklich, wirklich gut aufgegangen ist. Aber letztlich bin ich der Meinung, es ist so eine Mischung aus so vielen Dingen. Wenn du als großer, unbekannter Trainer in die Premier League kommst, also unbekannt im Sinne von, du warst noch nie beim ganz großen Verein, natürlich hat man im internationalen Geschäft den Arne Slot schon gekannt und der hat ja bei seinem Vorgängerverein auch wirklich für Furore gesorgt teilweise, dann weiß man natürlich nie, was da rauskommt. Er hat das nicht nur richtig gut gemacht, sondern er hat aus meiner Sicht dann schon einmal so eine kleine Evolution im Spielsystem von Liverpool auch gemacht, die ja grundsätzlich immer dafür bekannt waren, dass sie halt pressen wie wahnsinnig, was sie jetzt auch noch immer tun. Aber sondern ich glaube zu wissen, warum er es geschafft hat. Er hat es vor allem geschafft, den Mo Salah so richtig, richtig freizuspielen. Und was mir da immer jetzt angestochen ist, ist, grundsätzlich sind wir von modernen Angriffsfußballern gewohnt, dass sie nach hinten verteidigen müssen. Der Mo Salah muss nicht nach hinten verteidigen. Der Mo Salah ist Messi-esque, möchte ich fast sagen. Der ist am Feld und das ist so ein bisschen so ein Gameball für mich. Auch in jedem Spiel, deswegen kriegen sie oft Tore und sind oft in Rückstand und müssen oft ganz, ganz lang drauf warten, bis sie die Partie gewinnen. Aber es ist natürlich auch super geil zuzuschauen, wie du so einen Ausnahmekicker hast, der völlig ohne Regeln da rumrennen kann und einfach seine Prise beisteuern kann und zwar auf allerhöchstem Niveau. Ist schon richtig geil, oder? Ist mutig auch vor allem, finde ich.
Also, ich glaube, was er halt geschafft hat, ist, er jetzt im Sinn von Slot den Salah zu übernehmen von Klopp, also im Sinn von nicht nur als Trainer, sondern auch als Bezugsperson. Ich glaube, Mo Salah ist, also ich glaube, der hat schon jetzt da auch für Liverpool unterschrieben, weil er schon weiß, was er nicht nur am Verein hat, sondern an dem Trainer. Und ich glaube, er hat genau verstanden, wie ich diesen Spieler hegen und pflegen muss. Und was halt dazu kommt, ist, dass Mo Salah grundsätzlich ein großartiger Fußballer ist, das steht klar, aber der Typ ist so im Saft, der Typ ist so fit, der ist so unglaublich, der ist 32 Jahre alt, der schaut fitter aus, als er mit 25 war. Und wenn du so einem Spieler dann, der ohnehin ein grandios guter Fußballer ist, ein System bietest, wo er sich auch seine Pausen nehmen kann, dann hast du natürlich absolute Waffen. Das ist natürlich wie Messi funktioniert hat. Aber das Ding funktioniert halt nur, so wie du sagst, wenn halt alle anderen das Ding, also es ist jetzt nicht so, dass das Spiel nur auf Salah ausgerichtet war, das nicht. Aber der Rest hat so gut funktioniert und das war halt auch, weil Slot jetzt nicht alles umgekrempelt hat, muss man auch sagen.
Ja. Ein weiterer Punkt, der natürlich dazu beitragen hat, dass Liverpool heuer so sensationell gut und konstant gespielt haben, war, dass sie ein unglaubliches Glück gehabt haben, was Verletzungen betrifft. Mhm, wenn man sich die Konkurrenz so anschaut, Erling Haaland, der bei City immer wieder ausgefallen ist, Rodri, der die ganze Saison ausgefallen ist mit Kreuzbandriss bei Arsenal, wo er Saka ein paar Monate nicht gespielt hat, wo er Ødegaard nicht gespielt hat, von den kleineren gar nicht zum Reden. Und
oder dass sie keinen Stürmer haben, Arsenal zum Beispiel.
Oder dass die Stürmer, die sie hätten, alle Kai Havertz und Gabriel Jesus, beide seit Monaten verletzungsbedingt. Also das, und jetzt habe ich gesagt, sie haben das große Glück gehabt. Und bis zum gewissen Grad bin ich mir natürlich ganz sicher, dass das Glück ist. Aber bis zum gewissen Grad frage ich mich halt auch immer, ist es dann doch Trainingssteuerung? Ich weiß grundsätzlich, was Trainingssteuerung bedeutet, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist ja nicht, wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich nicht so schwierig auszufinden, dass alle Premier League Vereine relativ gut ihre Minuten für ihre Spieler managen könnten. Ist das was du glaubst, die sind doch irgendwie, warum auch immer, haben sie da ein bisschen einen Wettbewerbsvorteil, weil sie schlauer sind? Ist das wirklich mehr Glück?
Ob sie schlauer sind, vielleicht haben sie schon noch mal besseres Personal als andere, nur ich glaube nicht, dass Liverpool Leute Dinge wissen, die andere nicht wissen. Das glaube ich nicht.
Mal, ja.
Für eben, das ist das Wissen zu verbreitet. Genau. Ich glaube, was halt einfach schon ein Schlüssel zu einem Erfolg ist, ich glaube, wenn du als Trainer oder als Staff es schaffst, die Spieler mitzunehmen auf deinem Weg und zu sagen, okay, wir gehen den Weg jetzt gemeinsam, dass dann sie die Spieler dem Weg und dem Prozess unterordnen und halt auch dementsprechend ihr Leben aufführen. Also ich glaube nicht, dass die Leute sofort alle Kebab essen gehen, wenn sie mit dem Trainer nicht zufrieden sind. Das ist nicht. Aber ich glaube, es braucht in diesem absoluten Elitenlevel so eine Konsequenz von der Spieler, damit die wirklich fit bleiben. Also du brauchst einerseits eine sehr, sehr gute sportwissenschaftliche, sportmedizinische Abteilung, das ist klar.
Mhm. Aber das haben sie alle in der Premier League.
Das haben sie alle. Aber und da wird sicher genug Zufall auch reinspülen und Glück reinspülen in Ganzen. Nur offensichtlich kannst du dir dein Glück erzwingen oder erarbeiten. Und ich habe halt, was man halt das Gefühl hat, ist bei Liverpool, die sind vom ersten Spieltag an gemeinsam losgegangen. Und das Absurde ist ja für mich, und man ist ja immer nur in der Retrospektive schlau oder versteht dann die Dinge, es ist ja lustig, Jürgen Klopp hat sich ja wahnsinnig aus dem Fenster rausgelehnt oder Liverpool mit diesem Arne Slot-Sprechchören am Ende von der letzten Saison, wo er sich quasi mitten auf dem Platz hinstellt und einen Trainer, das habe ich bis dorthin noch nie gesehen gehabt, einen Trainer quasi skandiert, der noch nicht einmal übernommen hat bei dem Verein und alle im Stadion machen mit. Dass jetzt da gestern am Sonntag Arne Slot sich auf dem Feld hinstellt und Jürgen Klopp Sprechchöre durch die Anfield Road brüllt und alle mitmachen, ist wie ein kitschiges Drehbuch, wo du sagst, okay, dieses Drehbuch ist einfach eins zu eins aufgegangen. Aber ich glaube, was sie einfach geschafft haben, wir kümmern natürlich immer wieder auf Sturm zu sprechen, aber wo ich schon eine, für mich eine kleine Parallele sehe, die aber nicht ganz, ganz aufgeht, ist, Liverpool hat dieses emotionale Vakuum, das Klopp hinterlassen hat, ganz wunderbar aufgefüllt mit einem sehr, sehr extrovertierten, sehr, sehr kommunikativen Menschen, der ein intelligenter Mensch ist und so weiter. Und der hat es geschafft, die Mannschaft eins zu eins mitzunehmen. Ich halte auch, um jetzt in Sturmverhältnissen zu sprechen, Jürgen Säumel für einen sehr, sehr schlauen Menschen. Ich glaube halt ganz einfach, dass diese Emotionalität, dieses Loch ist viel, viel größer in dieses Emotionale, in das du gefallen bist. Plus hast du einen Kader gehabt in Graz zum Beispiel, der ein bisschen gesättigter war nach dem Titel, im Unterschied zu Liverpool. Und ich glaube, das alles hat dazu geführt, dass diese Spieler von Anfang an, wie wenn du sagst, okay, ja, es steht halt jemand anders jetzt draußen, der schaut ein bisschen anders aus und so weiter, aber der erreicht uns mit seiner Ansprache genauso, dass die Leute einfach gesagt haben, die Spieler gesagt haben, okay, wir ziehen da mit diesen ganzen Weg. Und dann vielleicht noch einmal eine halbe Stunde früher schlafen gegangen sind und noch einmal vielleicht mehr Wasser getrunken haben und noch mal besser sieht. Na wirklich, ich glaube, da kommt es
also
wirklich
auf so viel. Die Theorie glaube ich irgendwie nicht so richtig. Also bei den Top-Premier League-Vereinen habe ich das Gefühl, dass die wirklich da keine Ausnahme
wirklich?
Machen.
Glaubst ja, das glaube ich wirklich. Ja. Ich glaube, du bist ja zu technokratisch unterwegs, dass du glaubst, dass die alle, keine Ahnung, ihr Leben alles dem Ganzen unterordnen. Ich glaube, dass das schon ganz stark davon abhängt, wie sehr die Spieler mitziehen, ob die diesen
alles unterordnen. Ja, vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass die Dichte im absoluten Top-Fußball so eng ist und dass es so unwahrscheinlich ist, dass du dort mithalten kannst, wenn du da hier und da mal bis 2 in der Früh FIFA spürst oder dann doch irgendwann einmal Kebab genehmigst oder so. Ich glaube, das ist wirklich, man wird schon, vielleicht gibt es ein, zwei, aber ich glaube, dass das wirklich nicht so viel ausmacht. Aber natürlich, die mentale Komponente und das, wie es kitschigerweise immer so schön heißt, ich will für jemanden durchs Feuer gehen, das ist nochmal was anderes. Und bei Liverpool wirkt es halt wirklich so, und das finde ich einfach auch wirklich geil und attraktiv an diesem Verein, man hat einfach das Gefühl, alle wollen so richtig. Jederzeit und immer. Und auch wenn ein Spiel gerade nicht für sie läuft. Und es waren ja doch einige Spiele dabei, die alles andere als für sie gelaufen sind. Und
du hast das Gefühl, der Verein ist größer als die Individuen. Das hast du halt bei denen ganz, ganz stark.
Auf jeden Fall, ja.
Es spürt Glück rein, es spürt wahrscheinlich die richtige Emotionalität rein, dann die richtigen kleinen Schräubchen, an denen man gedreht hat. Und dann natürlich das Klick vom einen ist jetzt, also ist jetzt kein Nullsummenspiel, aber die einen haben Klick und die anderen haben weniger Klick mit Verletzungen. So wie du sagst, in dieser extrem hohen Dichte, die du in der Premier League hast, wenn halt dann bei Arsenal der Kai Havertz länger ausfällt, wenn halt dann der Gabriel Jesus länger ausfällt, das kannst du nicht gut kompensieren.
Ja.
Oder der Rodri passiert
eben. Ja. Bevor wir zu dem kommen, nur ein, zwei Sätze zum Mo Salah. Ich glaube, den müssen wir jetzt nochmal ein bisschen rausheben. Es war ja immer so, wenn man sich so an All-Time Best in der Premier League orientiert hat, dann ist man immer gekommen auf einen Rooney, man ist gekommen auf einen Aguero, Meyers Kummern, auf einen David Silva, auf einen Thierry Henry natürlich. Und jetzt muss man da, Kevin De Bruyne kann man auch schon mitnehmen, finde ich. Und jetzt auf jeden Fall Mo Salah.
Na, definitiv. Also ich, aus deiner Auflistung hätte ich jetzt am ersten Sergio Aguero weglassen. Ist sicher ein richtig großer Stürmer, aber ist für mich ein größerer Stürmer, zum Beispiel als Didier Drogba in seiner
Premier League. Aber mehr Tore geschossen.
Für mich, ich meine, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich sehe ihn jetzt nicht in dieser Rangliste, so wie du aufgezählt hast, mit Henri, Rooney, bin ich ganz bei dir, Kevin De Bruyne. Und für mich kommt dann, also mit denen gemeinsam definitiv Mo Salah. Also das ist, der hat diese Liga in den letzten, ja, was sind es jetzt mittlerweile? Ich glaube 2015 oder was auch immer, hat er bei Liverpool angeheuert. Sonst glaube ich bald 10 Jahre. Also das ist ganz großartig und ist für mich ganz vorne dabei. Also wenn du seine Statistiken anschaust. Und Aguero, natürlich, jetzt geht es nicht darum, über Aguero zu diskutieren, aber gefühlt ist er genau auf der Ebene unterwegs. Ob Henri und Rooney noch einmal ein Schippchen drauflegen, ja, weiß ich nicht.
Oder es ist halt immer, wie ist das dann am Mist, ne? Wenn du jetzt sagst, du nimmst die Zahlen her, dann ist der Aguero ja vor dem Thierry zum Beispiel und nur ganz, ich glaube, ein Tor hinter dem Salah oder so. Wenn du aber jetzt da halt so Mystik und Flair dazu nimmst, dann weißt du halt, okay, wenn Henri steht für einen Spielstil, da geht das Herz auf, das wirst du jetzt beim Aguero so nicht sehen. Mhm. Oder beim Wayne Rooney, was du halt das Gefühl hast, der einfach so speziell, so ein arger, kantiger Typ war und so einen Biss gehabt hat und gleichzeitig so erfolgreich war und der schon in so jungen Jahren, also ja, wie du sagst, das ist nicht so einfach, das jetzt da irgendwie auf Zahlen runterzubrechen, das ist halt für jeden ein bisschen anders. Aber das Faktum ist natürlich, der Mo Salah ist da mittlerweile ganz weit oben und das Coole ist, er kann da noch alle möglichen Rekorde brechen. Ne?
Und er braucht keinen Vergleich scheuen. Also es gibt keinen Vergleich, wurscht wer es ist. Wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, die Premier League gibt es jetzt seit nicht ganz 35 Jahren, gibt es jetzt ein bisschen mehr als 30 Jahre und sagen wir, keine Ahnung, war Thierry Henry der größte Premier League-Spieler? Vielleicht. War's Wayne Rooney? Vielleicht. Es war für mich nicht Alan Shearer, es war für mich nicht Aguero, es war für mich nicht Kevin De Bruyne. War es Frank Lampard, war es Steven Gerrard? Ich weiß es nicht. Sagen wir mal, Henri, für mich braucht Mo Salah diesen Vergleich nicht scheuen. Also das ist, jetzt hat er seinen zweiten Premier League-Titel eingefahren mit Liverpool, ist Champions League-Sieger mit dem Verein, ist, glaube ich, in den All-Time-Torjägerlisten vom Verein mittlerweile unter den, was ja, Top 5 oder was auch immer. Also er ist eine absolute, absolute Legende. Geliebt von den Leuten, verlängert jetzt noch einmal. Also für mich ist er ganz vorne angekommen mittlerweile.
Ja gut, dann schauen wir jetzt trotzdem nochmal ganz kurz zu der Konkurrenz. Die Mannschaften, die zumindest vor der Saison so gefühlt vielleicht sogar ein Stückchen weiter vorn waren oder dann zumindest irgendwann im Laufe der Saison den Anspruch gestellt hatten, Liverpool da ganz vorne noch abzufangen. Da haben wir auf einmal natürlich den Liga-Krösus aus Manchester, die grundsätzlich von all dem, was sie in den letzten Jahrzehnten so gemacht haben und dem, wie sie in die Meisterschaft eingestartet sind, die absoluten Top-Favoriten waren, aber dann auf ganzer Linie geschwächelt haben. Was ich meine, es ist natürlich jetzt im Nachhinein immer schwierig zu sagen, oder leichter ehrlicherweise zu sagen, okay, das und das hätten sie anders machen müssen. Aber war es wirklich so, dass das Thema Kaderumbruch zu spät entdeckt?
Ich weiß nicht, ob es zu spät ist, weil du bist letztes Jahr noch Meister geworden.
Ja, eben, deswegen.
Du kannst, so plötzlich klingt, du kannst nicht alles haben. Ich glaube, was nachvollziehbar ist, jede Serie reißt irgendwann und du kannst nicht alles haben. Also gefühlt ist Real Madrid der einzige Club, der während dann Kader umbricht, in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen.
Mehrmals.
Aber grundsätzlich City ist einfach bei dem Punkt angekommen und du kannst mir nicht erzählen, dass diese mittlerweile, was sind es, 10 Jahre Pep Guardiola an der Person nicht spurlos vorbeigeht. Das haben wir ja auch alles mitgekriegt. Und da muss es einfach Ermüdungserscheinungen geben. Deswegen ist es für mich, natürlich kann man jetzt ins Detail reinschauen und sagen, okay, ist die Kaderdichte hoch genug? Ich glaube, nein, sie ist nicht hoch genug. Ja. Aber sind Verletzungen zu viel? Ja, sie waren sehr viele Verletzungen. Aber ich glaube ganz einfach, dass da eine extreme Ermüdung irgendwo passiert im Kopf. Ich glaube das wirklich. Diese Vorstellung, und ich kann mich nicht hineinversetzen in einen Profifußball, aber diese Vorstellung, diese Emotionalität, diesen Druck über Jahre hinweg, jedes Wochenende, jede Woche mehrmals abzurufen, du gewinnst so vieles, da wirklich jedes Mal dran zu bleiben, das ist für mich schier unmöglich. Und es ist einfach, Müdigkeit, Kaderdichte, Verletzungen ist sicher ein Riesenthema. Für mich ist es aber ganz klar einfach, der Kader ist erschöpft, geistig, mental. Und da brauchst du nicht jetzt eine gewisse Frischzellenkultur.
Ja, und das wird passiert natürlich auch passieren, weil es gehört ist da, was ich jetzt so mitgekriegt habe, diese 116 Chargers, die da über City hängen. Ich glaube, die Verhandlung geht erst Ende des Jahres irgendwie weiter. Das wird jetzt zumindest im Sommer an oder keine allzu große Rolle spielen. Wir werden schauen, was passiert. Mhm. Der andere große Verfolger, zwischenzeitige Tabellenführer und immerhin aktuell auch noch immer auf Platz 2 ist ja Arsenal. Vielleicht ein bisschen ein Hot Take. Ich glaube, dass vollfittes Arsenal grundsätzlich eine Spur stärker ist als ein vollfittes Liverpool. Also wenn die beste Garnier gegen die beste Garnier spielt, würde ich sagen, dass Arsenal gewinnt.
Glaube ich nicht. Wie gesagt, wird keiner von uns beiden außerfinden, wer jetzt recht hat.
Ist aber natürlich Gefühlssache, keine Frage.
Genau. Also das glaube ich nicht. Es muss offensichtlich Mängel geben haben. Und wo siehst du sie im Wesentlichen?
Ich sehe es tatsächlich im Wesentlichen bei zwei Sachen. Das eine ist, man kann nicht in die Saison gehen ohne einen richtigen Stürmer. Also Kaderplanung oder vielleicht ist es denen eh bewusst gewesen, das war im Sinne von finanziellen Möglichkeiten keine Kohle da, um den richtigen Spieler zu holen. Wahrscheinlich war es auch so, dass der Kader schon so gut war, dass halt nur gewisse Spieler geholfen hätten, die halt dann 80 Millionen Aufwärtskosten, vielleicht war für das kein Geld da. Das ist eigentlich für mich die einzige Erklärung, dass sie es nicht ausgeben konnten. Und das zweite ist natürlich die unglaubliche Verletzungsserie, weil jetzt haben wir vorher schon gesagt, Gabriel oder so, oder Gabriel Jesus, aber es ist natürlich auch der Kai Havertz, es ist auch der Cali Fiore, es war der Ben White, der ein Wahnsinnsspieler war letzte Saison, der hat heuer 4 oder 5 Spiele gespielt, ne? Es war Saka, ein paar Monate verletzt, es war Odegaard, 2 Monate verletzt. Und ich habe mir zum Beispiel angeschaut, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Saka jetzt wieder zurückgekommen ist, vor 3 Wochen, glaube ich war das, 3,5 Wochen, hat Arsenal in allen Spielen, also hat Arsenal 3 Punkte abgegeben gehabt in den Spielen, wo der Odegaard und der Saka beide gespielt haben. Das heißt, es war wirklich ein Thema, dass halt die Einzelpanier gut genug ist, aber es reicht halt dann nicht, dass du 1-2 Spieler kompensieren kannst und es reicht schon gar nicht, dass du 5 oder 6 Spieler kompensieren kannst. Also bei Arsenal, abgesehen von dieser Stürmer-Thematik, kann ich der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Und man sieht ja immer wieder, was sie an Leistungen hervorgebracht haben. Das, keine Ahnung, das 5-1 gegen City.
Ja, absolut. Was sie absolut in der Champions League, was sie jetzt für einen Marsch da hinlegen in der Champions League.
Das
ist ja Wahnsinn.
Und darum sage ich, die Einzelmannschaft, es ist Gefühlssache, ich persönlich hätte sie noch ein bisschen stärker eingeschätzt, weil vor allem auch die Defensive so unglaublich gut ist, dass ich sage, okay, die schießen gegen jede Mannschaft ein Tor, aber sie können wie kaum eine zweite Mannschaft gegen fast jede Mannschaft kein Tor kriegen. Ja. Das macht es für mich nochmal ein bisschen besonderer. Aber ja, letztlich wird es so, wenn sie den Platz 2 halten, dann sind sie jetzt, glaube ich, die 4. Saison auf Platz 2. Ist natürlich bitter, weil schon langsam muss die ersten Spieler aus dieser guten Generation wieder austauschen anfangen. Ich meine, ich hoffe ganz stark, dass sie im Sommer mal endlich einen Stürmer holen. Es wird ja immer wieder Gyökeres oder so gehandelt, der jetzt wieder am Wochenende 4 Tore geschossen hat und damit den Mo Salah überholt hat beim Golden Boot Rennen. Irgendeiner von dem Kaliber wird es halt sein müssen. Ansonsten glaube ich nicht, dass du im Titelrennen wirklich mitmischen kannst, weil ich gehe schon ganz stark davon aus, dass Haaland nächstes Jahr sich auch wieder beweisen wird, dass Salah nächstes Jahr noch nicht schlechter wird. Ja?
Genau, und du musst ja da wirklich sagen, wenn Arsenal auch im kommenden Sommer keinen Stürmer holen, glauben sie vielleicht nur immer etwas, dass sie was wissen, was andere nicht wissen, nur vielleicht geht das trotzdem nicht auf. Also vielleicht haben dann die alle anderen schon auch recht, dass du sagst, du kannst halt dann nichts groß vorne anschreiben, wenn du keinen Stürmer hast.
Ja.
Das hat man ja zwischendurch bei City dann auch gesagt, nicht, brauchst du überhaupt einen Erling Haaland und solche Sachen, oder was, wenn das ist ja ein perfektes Spiel, was die da spielen. Na, sie haben dann schon mit Haaland die Champions League gewonnen und solche Dinge. Also, ich glaube, was man sieht, ist, Arsenal ist hungrig. Das sieht man in der Champions League, das sieht man auch weiter in der Liga. Arteta ist hungrig, der will sich beweisen, der will da ganz vorne anschreiben. Ja. Und wer weiß, vielleicht geht er heuer der große Wurf in der Champions League auf. Ich meine, wen haben sie jetzt? PSG, glaube ich?
PSG,
oder?
Ja.
Muss man auch sagen, PSG hat man in allen Jahren auf dem Zettel gehabt. Heuer hat man es nicht so am Zettel gehabt und heuer wirken es am stärksten fast gefühlt.
Ja, kleiner psychologischen Vorteil, Arsenal hat heuer in der Champions League gegen PSG schon 2-0 gewonnen.
Ja.
Habe ich schon ganz vergessen gehabt, aber
also vielleicht ein
anderes PSG ist das, was jetzt ist. Ja.
Vielleicht ist es der große Wurf da und du bist bei einem Punkt angekommen, wenn du immer im Champions League Halbfinale spielst. Das Ding ist gewinnbar. Also das ist, da drängt sich gerade keiner unfassbar auf. Das muss man wirklich sagen. Also
findest du wirklich? Ich hätte das Gefühl gehabt, Barcelona ist aktuell in absoluter Top von Inter. Vor allem lädt jetzt gerade richtig auf. Das heißt, du gehst fix davon aus, dass Barca ins Finale kommt. Und
ich meine, was du bei Barca halt hast, wenn sie ins Finale kommen, diese erschreckende Hansi Flick-Statistik, du hast 8 Finalspiele, 8-mal gewonnen und sowas. Also nie in seinem Leben ein Finale verloren. Ja. Oder was auch immer. Also das ist vielleicht ein bisschen
bettiger, diese Statistik. Also ich glaube, Barca wird heuer keinen Weg vorbeiführen. Was ich wirklich schade finde, das ist eine der letzten Sachen, die ich jetzt noch sagen muss, das Rückspiel jetzt da, Hinspiel Arsenal gegen Liverpool ist ja 2-2 ausgegangen, war sensationell unterhaltsame Partie. Und beim Rückspiel geht es jetzt nicht nur um die goldene Ananas, sondern auf der anderen Seite hast du vielleicht eine Mannschaft, die jetzt schon absolut in Feierlaune ist, völlig zu Recht. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch zu Recht vielleicht ein bisschen zurückgeschalten wird, weil halt drumherum Champions League Partie ist, ja. Bitter eigentlich, oder? Das wäre schon noch schön gewesen.
So ein
Spiel zwischen dem ersten und zweiten, wo es tatsächlich noch um was geht.
Ja, natürlich. Aber ich sage mal, die nächste Saison kommt bestimmt und vielleicht gönnen sie sich da erst einmal danach richtig, weil verlieren willst du trotzdem nicht gegen den. Du wirst dir beweisen, dass du zu Recht. Also aus Liverpooler Sicht wirst du zu Recht beweisen, dass du besser bist als Arsenal, weil sonst sagt der Stegisch wieder, Arsenal ist besser als Liverpool. Und aus Arsenal Sicht wirst du natürlich beweisen, dass du besser bist als Liverpool, weil du dem Stegisch natürlich recht geben wirst. Also insofern, es gibt schon genug Gründe, um es dir zu widersprechen oder dir recht zu geben, warum die Mannschaften sie einhauen werden. Also
so, ja, so. Aber glaubst du wirklich,
Battle of the Stegisch.
Glaubst du wirklich, es ist halt wirklich... Es ist 4 Tage nach dem Rückspiel ins Champions League Finale, so also kurz schnell nachgeschaut. Könnte halt sein, wenn du ins Champions League Finale kommst, dass du dann wirklich einen Gang zurückschaltest davor. Man weiß es nicht.
Was auch absolut legitim wäre.
muss man schon sagen.
Einerseits wäre es legitim, andererseits muss man sagen, wäre es fast schon grob fahrlässig, wenn du nicht gewissermaßen dann sagst, okay, bevor mir die goldene Ananas ist mir wichtiger als der Henkelpott. Also
vor allem wenn hinsichtlich dessen, dass sie halt 7 verletzte Spieler haben oder so. Ja, werden wir sehen. So, Abschluss, Stefan. Was glaubst du? Na, 2 Sachen frage ich dich. Zuerst frage ich dich, Liverpool hat jetzt da die 20. Meisterschaft geholt in Vereinsgeschichte und damit wieder gleichgezogen mit United. Was bedeutet das?
Ja, alles. Erstens mal geht's da darum, das ist ja nicht. Also das sind ja nicht nur die beiden Rekordmeister, sie sind ja auch die beiden größten Rivalen. Und wenn du mit deinem größten Rivalen gleichziehst, der über viele, viele Jahre hinweg sich lustig über dich gemacht hat und du gerade in allen Kategorien besser dastehst. Liverpool steht in allem besser da.
Ja, wirtschaftlich wirklich. Bin ich mir immer noch nicht sicher.
Naja, aber
ich glaube, United ist einfach eine Gelddruckmaschine.
Wenn du dir die Infrastruktur anschaust, schau dir an, was aus Anfield gemacht worden ist, im Unterschied zum Old Trafford. Schau dir an Melwood, das Trainingszentrum von Liverpool, und schau dir im Vergleich dazu United an. Katastrophen, wenn es um das geht. Das war alles richtig cool vor 20, 25 Jahren. Aber ist es nicht mehr. Liverpool steht als viel, viel besserer Verein da, als es United im Moment ist. Die Art und Weise, wie sie geführt worden ist, weil es gibt ja nicht nur schlechte Eigentümer, das muss man schon auch sagen. Die Fenway Sports Group macht schon einen guten Job in Liverpool. Und ich glaube, das bedeutet den Leuten in einer Region, wo du ja sowieso immer diese Rivalität Manchester gegen Liverpool als Stadt hast, bedeutet das natürlich extrem viel, dass diese doch strukturell schwächere Stadt Liverpool dann wieder aufschließt und wieder sagt, okay, wir sind wieder dort, wo wir hinkehren als Rekordmeister. Also ich glaube, ich habe jetzt mit keinem gesprochen aus der Gegend dort oben, aber ich glaube schon, dass das ganz, ganz viel bedeutet. Aber das Wichtige ist vor allem, und ich glaube, das macht noch einmal andere Emotionalität. Du hast ja 2020 diese absurde Situation gehabt, dass sie nach 30 Jahren wieder die Premier League gewinnen oder die Meisterschaft gewinnen und keiner dabei sein kann wegen fucking Covid. Und jetzt 5 Jahre später hast du die ganze Stadt auf den Beinen. Und dieses, ich hab eine wunderschöne Drohnenaufnahme gesehen von der Stadt, wie der Bus Richtung Anfield Road rüberfährt. Und da siehst du richtig schön den Park nehmen. Ich glaube, es ist ja gut, diesen Park.
Ja.
Also der Park zwischen, gut, ist ein Park Stadium und Anfield Road. Und du siehst, wie einfach über der ganzen Stadt ein roter Rauch ist, weil natürlich viele Pyros abgekatzt worden ist. Und du denkst, okay, die feiern jetzt gerade auch den anderen Titel noch. Weil natürlich war damals 2020, wie es dann soweit war, haben die Leute auch auf Lockdown geschissen und so weiter und sind aus dem Haus gegangen. Aber jetzt kannst du wirklich feiern.
Ja, ein ganz spezieller Typ war auch dabei, habe ich heute gesehen, der hat mit Liverpool gebrandete Bengalos verteilt, die dann aber blauen Rauch produziert haben. Den haben sie dann aber relativ schnell gehabt, den Typen. Ja. Aber das sind die Scherze, die kommen bei mir sehr gerne.
Zumindest ich kenne sie nur vom Hören sagen, aber also die Rivalität zwischen Liverpool und Everton ist ja eher eine amikale Rivalität. Das ist jetzt ja nicht von Hass erfüllt, weil für das, glaube ich, gehen zu viele Grenzen zwischen den Vereinen durch Familien, glaube ich. Also da sitzen mitunter dann am Tisch zwei Everton-Fans und zwei Liverpool-Fans. Ja. Aber das ist natürlich 10 Punkte für den Mann, dass ich das einfach nicht lassen.
Genau. So, jetzt zum Schluss kleine Prognosen natürlich, weil da sind wir so stark. Ja. Ich glaube, eine stelle ich jetzt auf, die will ich nicht diskutieren. Wenn es darum geht, wer von den beiden den nächsten Meistertitel eher holt, haben wir uns, glaube ich, einig, dass Liverpool dem näher ist als United. Da glaube ich,
was die einer. Von den beiden auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt ins offene Feld schaut, die Saison 2025, ohne jetzt zu wissen, wer wo Trainer ist, welche Kader sie wie entwickeln.
Bin ich sicher sehr gut in meiner Prognose.
Was passiert nächstes Jahr? Wer wird Meister und wer werden die Runner-Ups?
Also ich glaube, dass die Saison für City nicht leicht wird. Die nächste wieder, natürlich ist Haaland wieder zurück, aber De Bruyne ist weg, also die müssen jetzt schon was nachlegen. Also ich nehme jetzt wirklich das City mal raus aus der Verlosung für den nächsten Titel, und ich glaube, es läuft wieder auf die beiden Verdächtigen hinaus, die wir schon haben, Liverpool und Arsenal. Und ob dann Chelsea vielleicht mitspielen kann vorne, bin ich gespannt, weil die haben mich natürlich schon sehr positiv überrascht. Also, dass Maresca wirklich so einen guten Job macht, mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet gehabt. Und da ist eine gute Stimmung da, kommt man vor jetzt da, ein gutes Selbstverständnis. Also, vielleicht knüpfen die wieder vorne an. Oder, keine Ahnung, wer sich ja auch angeschickt hat, vorne mitzuspielen, wieder ist ja wieder Newcastle. Also Eddie Howe macht einen unfassbaren Job. Die haben natürlich noch einmal beflügelt jetzt durch diesen Carabao Cup Titel, den sie sich geholt haben. Also vielleicht klopft auch Newcastle an. Das Einzige, was halt bei Newcastle ist, die können halt ganz einfach, weil der Verein halt erst wachsen muss, nicht so investieren, wie sie wahrscheinlich gerne würden oder auch könnten. Mhm. Aber dafür machen sie einen unfassbaren Job, dafür, dass Dan Burner immer der 2,50 Meter große Typ hinten in der Verteidigung spielt.
Alles wegkommt.
Ja, aber das ist, also.
Das Mittelfeld ist halt natürlich auch geil, ne? Mit
das Mittelfeld ist geil.
Und Tonali und so.
Du hast vorne drinnen mit Isaac und Anthony Gordon unfassbare Spieler. Und vielleicht, also am ehesten traue ich vielleicht Newcastle wirklich mal in der Verlosung länger drinnen zu sein.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Aston Villa vorne wieder ganz gut mitspielen wird. Ich finde, dass mein gut ebenigen Guy da einfach einen super Job macht, aber nicht so lange in der Champions League
dabei. Ich glaube, dass Aston Villa, die machen einen außergewöhnlich guten Job in den letzten Jahren,
ja.
Aber da fehlt es in der individuellen Qualität, um ganz vorne zu sein. Also die haben gute Spieler, brauchen wir nicht drin, aber das ist nicht das gleiche Niveau des Liverpool, Arsenal, Chelsea und mit Abstrichen sogar Newcastle aus meiner Sicht hat.
Okay.
Da ist Aston Villa, ich meine, Aston Villa ist ein großartiger Verein, glaube ich. Also die sind auch gut geführt, investieren für Geld in den Verein insgesamt. Nur da fällt es schon ein bisschen, glaube ich, noch ganz vorne.
Cool ist jedenfalls, dass sie auch wieder infrastrukturell was nachlegen. Kommt ein neuer Stand und gerade im Stadion umgebaut. Das wird sicher cool, werden wir uns vielleicht einmal ein bisschen genauer anschauen müssen.
Die Frage ist natürlich, ob Birmingham bis dorthin das Müllproblem in den Griff kriegt oder ob die Ratten, die dann überall offensichtlich in Birmingham schon unterwegs sind, dann irgendwann im Villa-Park an Niedernagen. Also
in Birmingham geht es jedenfalls um, weil ich habe gesehen, Birmingham steigt auch in die, also Birmingham FC, glaube ich, heißen die, steigen auch in die Championship auf. Also,
ja, die haben
mit über 100 Punkten, wohlgemerkt.
Man, ja, 46 Spiele, aber die haben aber alles auf eine Karte gesetzt. Also also ich habe mit einem aus UK gesprochen, der da relativ Insider-Wissen hat, und der hat gesagt, also entweder, es hat zwei Möglichkeiten gegeben, entweder steigst auf oder du bist bankrott, weil die haben so viel Geld in die Hand genommen, dass das quasi komplett implodiert, ja, dieses Prinzip.
Grüße gehen raus nach Leoben. So, abschließend noch, also fassen wir das kurz zusammen, du denkst also, das Triumvirat, das ganz vorne dabei sein wird, Liverpool, Arsenal, vielleicht Chelsea, aber das richtig jetzt verstanden?
Nein, je länger darüber nachdenke, vielleicht ist es
Newcastle statt Chelsea?
Ja, vielleicht ist es Liverpool, Arsenal und Newcastle, das nächstes Jahr das Duell.
Ich gebe ein bisschen einen konservativen Tipp ab. Ich sage natürlich auch Liverpool und Arsenal, und ich nehme trotzdem City dazu. Ich habe so das Gefühl, dieser Meisterstratege, der dort oben sämtliche Haare und leider mittlerweile auch seine Ehefrau verloren hat, glaube ich, dass der den packt jetzt noch einmal so richtig. Der wird sich irgendwas Neues überlegen. Gut,
Stefan. Wie immer, wir werden es nicht wissen vorher, bevor es passiert ist.
Und wir werden uns an den Patron erinnern, was wir gesagt haben. Wir erinnern uns an den Patron, genau, das ist meine persönliche Seite, dass wir das ohnehin
nicht haben. Wenn wir einmal recht haben, dann vergessen wir es nicht mehr.
Ja, aber dann. Bis dorthin sagen wir recht herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaltet es auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.